CT Uplink.
Jo, herzlich willkommen hier auf der IFA und zu CT Uplink natürlich.
Spezial.
Spezial, ja. Genau. Wir sind hier live von der IFA, aber es ist natürlich trotzdem eine ganz normale CT Uplink Folge und wir begrüßen ja, auch ganz, unsere Hunderte von Zuschauern hier sind. Das seht ihr jetzt nicht, hier die nur YouTube gucken, aber es ist wirklich...
Man hört nur die Masse.
Ein Stadion. Nee, aber schön, dass ihr da seid, sind auf jeden Fall Leute da. Und wir reden natürlich heute vor allem über IFA-Themen.
Ja, ein bisschen und anders halt. Also die Zuschauer sehen es jetzt schon. Wir stehen nur zu zweit da, weil wir alles von der Messe wissen. Nein, sondern wir laden...
Schon.
Ja, wir wissen eine ganze Menge, aber nicht alles. Deswegen laden wir die Kollegen ein. Und zwar nicht nur zwei wie normalerweise, sondern drei. Und die besuchen uns zwischendurch hier in der nächsten Stunde. Und werden halt mit verschiedenen Themen kommen, die sie hier auf der Messe aufgegriffen haben.
Genau.
Aber wir können ja erstmal eigentlich anfangen. Ne? Wir haben uns ja hier auch schon umgeschaut. Und du warst wieder in der VR unterwegs hauptsächlich. Ne? Da passiert jetzt, glaube ich, also gefühlt mehr als jemals zuvor hier auf der Messe,
richtig.
Oder?
Eigentlich wollte ich gar nicht so viel über VR reden, weil dann beschweren sich die Leute.
Ja, dann reden wir über was anderes einfach.
Aber es gibt, ich habe gerade mit Volker nämlich schon eine halbe Stunde über VR geredet. Also es gibt auf YouTube ein Video, was wir halt gerade gemacht haben, über VR. Aber ja, kurz kann man das schon sagen, das ist schon erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich solche Wellen schlägt. Microsoft hat jetzt eine VR-Plattform gemacht, die heißt Mixed Reality.
Verwirrenderweise.
Verwirrenderweise ist Quatsch, ist Virtual Reality. Warum das so ist, klären wir auch in diesem Stream, von dem ich gerade geredet habe. Aber auf jeden Fall gibt es Headsets von Acer, Asus, HP, Lenovo, und habe ich HP gesagt?
Ja.
Dell.
Ah,
genau, die
okay.
Fünf, genau.
Also eher so die klassischen PC-Hersteller eigentlich. Ne?
Und das Besondere daran ist, ganz kurz zusammengefasst, dass man keine Tracking-Dinger, keine Tracking-Kameras oder keine Tracking-Lighthouses oder so mehr braucht, sondern das geht alles mit so einer 3D-Kamera, die da drin ist. Und erstaunlicherweise funktioniert das auch mit Handtracking und zwar auch, wenn die Hand außerhalb des Blickfeldes der Kamera ist, weil das funktioniert mit so Beschleunigungssensor und so. Also man kann auch tatsächlich alle Sachen machen. Also zum Beispiel so nach hinten greifen, gibt es ja so Spiele, wo man dann was aus seinem Rucksack holt.
Ja.
Und es läuft mit allen, mit so gut wie allen Steam-VR-Titeln, das sind ja Tausende schon. Also es kommt auch gleich eine große Software-Bibliothek und jetzt gerade macht Microsoft gerade eine Keynote und da denke ich, werden sie auch noch ein paar exklusive Spieletitel vorstellen, aber das könnt ihr dann auf Heise Online lesen, das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht. Aber auf jeden Fall spannendes Teil, ich bin positiv überrascht. Das Einzige, was schlecht ist, ist das etwas kleine Blickfeld, also das ist kleiner als bei PSVR, Oculus Rift und HTC Vive.
Das ist also ein bisschen typisch Microsoft auch schon bei der HoloLens war das auch mal ein Thema.
Das stimmt.
Vielleicht haben sie da generell noch ein bisschen Probleme mit. Ja.
Das stimmt, aber apropos HoloLens, Volker hatte mich gerade gefragt, gibt es auch Augmented Reality?
Ja.
Augmented Reality ist ja das, wo man sich die echte Welt anguckt mit einer Brille im besten Falle und dann werden Elemente, Computergrafik-Elemente passgenau in die Welt.
Wovon getan. Ja auch viele sagen, dass eigentlich das so das große Thema die nächsten Jahre, Jahrzehnte werden wird im Gegensatz zu VR.
Das wird dauern.
Okay.
Und interessant, und da habe ich gesagt, nee, es gibt keinen AR hier auf der Messe, aber tatsächlich war ich gerade bei Lenovo und die haben ein reines Star Wars Augmented Reality Headset vorgestellt, wo man sein Handy reintut. Das läuft wohl auch mit relativ vielen Handys in so einem Cartridge. Und dann setzt man das auf und dann wird das Handy-Display so in den Blick mein Blickfeld reingespiegelt und dann kann ich so Star Wars Kämpfe machen.
Das sind dann so halbdurchlässige Spiegel oder sowas?
Also das ist ziemlich low budget, aber die haben halt die große Star Wars Lizenz und es wird so ein Lightsaber mitgeliefert, so ein metallisch aussehendes Teil und damit kann ich dann so kämpfen und ich kann jetzt endlich auch Holo-Chess spielen, dieses Ding, was in diesem, ich weiß gar nicht, in welchem Film das war, ne? Also dass man so...
Ich glaube, das war sogar im ersten noch, also im Episode 4.
Ja. Aber ich habe dann gleich gefragt, wird das eine richtige Plattform?
Ja.
Also gibt es da mehr Software für? Ja, mal sehen. Also erstmal gibt es diese eine App mit drei Star Wars Spielen und es kostet 299 €.
Autsch. Weil sonst, also irgendwie netter Gag so und man wünscht sich ja auch genau das, also gerade mit den Lichtschwertkämpfen hat noch nie so richtig funktioniert. Nee. Die PlayStation hat es mal probiert, die Wii hat es probiert,
genau.
Aber so richtig befriedigend war das nie. Also
das ist leider noch schlechter. Also das ist, ausgeben, man hat dieses Ding dann in der Hand und man sieht dann so immer dieser Lichtstrahl, der ist dann immer so,
so krumm
in irgendeine Richtung und ist auch ein paar Zentimeter. Also, ja.
Es gab diesen Gag bei Spaceballs, wo dann dieses Lichtschwert auf einmal so umknickt. Ja.
Stimmt, ja, so ähnlich. So
okay,
ähnlich,
also irgendwie ganz nett mal anzugucken, aber es ist der Durchbruch für AR ist noch lange nicht in Sicht, oder?
Nee, es kommt dann erst dieses blöde AR über Smartphone, dass ich mein Smartphone dahin halte. Und da wird Apple jetzt ja Anfang, Mitte September bei der Vorstellung des iPhone 8, werden sie da groß Apps zeigen und hoffentlich zeigen sie Apps, die auch wirklich sinnvoll sind, weil alles, was ich bisher gesehen habe, war Spielerei.
Ne? Ja. Und um es ganz kurz anzuschneiden, weil es nicht so wirklich IFA-Thema ist, Google ist ja im Prinzip auch eingeknickt und haben ihr Projekt Tango aufgegeben. Vielleicht auf Druck von Apple sogar. Kannst du da mehr zu sagen?
Ja, also Tango ist ja eigentlich das aufwendigere Augmented Reality Projekt. Da wird also mit speziellen Kameras, wird dann also mit tiefen Sensorkameras wird dann die Tiefe des Raumes ausgemessen und so weiter. Aber sind nur zwei Handys damit rausgekommen, die sich auch nicht gut verkauft haben, soweit ich weiß. Und Apple macht es halt nur mit den eingebauten normalen Kameras bislang. Ich weiß nicht, was sie mit dem iPhone 8 machen. Und Google hat jetzt sozusagen zurückgerudert und hat jetzt ich sag mal einfach billig AR. Ja. Das heißt AR Core, klingt auch genau wie AR Kit. Und da geht es vor allem darum, dass die Entwickler einfach AR-Apps entwickeln können. Okay. Und es funktioniert auch, obwohl das mit normalen Handys funktioniert, also zum Beispiel im S8 von Samsung, funktioniert auch recht stabil. Also ehrlich gesagt, so doll merkt man das nicht, dass man die Tiefensensor
also könnte man
nicht mehr
sagen,
dabei hat.
Anstatt richtig gutes AR irgendwann mal zu machen, haben sie jetzt gesagt, wir machen erstmal das, was funktioniert.
Für die Massen.
Das ist zwar alles nicht perfekt, aber zumindest erreichen wir mal die Leute damit.
Weil sie den Hype, also es wird garantiert so ein AR-Hype geben, wenn das iPhone 8 rauskommt, auch in den Mainstream-Medien. Da werden erstmal alle drüber reden.
Videos zu sehen auf YouTube.
Ja, und die Leute scheinen recht heiß drauf zu sein. IKEA und so werden Apps machen. Und da will Google halt nicht sagen, ja, bei uns geht das nicht. Sondern die wollen möglichst auch gleich kompatibel sein und haben auch noch ein paar mehr Features. Also, dass sie zum Beispiel, nicht nur, also die Apple-Lösung kann nur horizontale Ebenen erkennen und Google auch vertikale. Also die können ein bisschen mehr, aber das ist so frisch noch, das haben wir alles noch gar nicht ausprobiert.
Okay, das heißt, es dauert noch.
Genau. Aber was hast du denn so Tolles?
Ja, ich wollte nämlich gerade in Kombination mit meinen Themen, wollte ich jetzt unseren ersten Gast reinholen, der kann nämlich auch was
aber
dazu sagen. Ich kann auch erstmal
erzählen. Wir können einmal kurz was über Handys sagen.
Ja, weil da gibt es halt nicht so allzu viel zu sagen. Also klar, ist immer mein Thema hier und es ist auch halt immer noch so, dass alle Hersteller natürlich was vorstellen. Hier kommen jetzt nicht die großartigen High-End-Geräte meistens.
LG, das ist doch ein...
Also LG hat das V30 vorgestellt.
Ja, das höre ich nur Positives drüber.
Ja, dazu muss man erstmal sagen, der Vorgänger V20 ist hier gar nicht erschienen, also in Europa. Und der Vorvorgänger, das V10, war technisch absolut super ausgestattet und ziemlich gut gemacht. Mhm. Aber so ein Klotzen und von der Gestaltung halt wirklich so gemacht, dass es klar war, das wird nicht die Masse erreichen. Mhm. Bei dem V30 ist es offensichtlich jetzt so, dass LG schon die größere Nutzerfront ansprechen möchte. Das ist ein sehr richtig schickes Gerät geworden und übertrifft technisch sogar eigentlich das Flaggschiff G6 halt.
Achso, das V30 ist gar nicht als Flaggschiff.
Ja, also bislang war diese Serie nicht, also es war nicht so klar wie die Galaxy S-Serie von Samsung oder sowas. Okay. Eigentlich war es immer die G-Serie, die halt so der Galaxy S-Konkurrent war. Mhm. Jetzt ist das V30 halt da. Es hat ein riesiges Display von 6 Zoll, was halt normalerweise schon viele Kunden ausschließt. Mhm. Aber dadurch, dass die Gehäuseränder immer dünner werden, ist es halt relativ handlich und nicht viel größer als vielleicht so ein Vorgängergerät.
Aber wo ist denn der große Unterschied zum G? Das Flaggschiff ist das G6. Genau.
Was ist also, da jetzt der Unterschied? Das Display ist noch mal ein bisschen größer. Es ist halt ein richtig schickes OLED-Display. Mhm. Die Kamera ist noch mal ein bisschen besser. Es ist ein schnellerer Prozessor drin. Alles nichts, worauf so der normale Nutzer unbedingt scharf sein muss. Aber wenn man nun technikaffin ist, ist es noch mal so das Sahnehäubchen. Und wenn man halt ein High-End-Gerät haben möchte und sich dann auch noch für LG entscheidet, dann ist es das Gerät, was man haben möchte.
Und gab es sonst noch Handys, interessante Sachen?
Also Sony hat mal jetzt seine High-End-Sparte, seine XZ-Serie aufgewertet mit dem kryptischen Namen Sony Xperia XZ1 und Xperia XZ1.
Also du bist großer Fan von den Sony Produktbezeichnungen, ja, habe ich gestern toll. Schon gehört. Ne?
Wobei das ist, also bei den Smartphones.
Sag mir, wie die Bluetooth-Kopfhörer heißen.
Ich kann es mir nicht merken. Sie heißen.
Buchstaben
und
Zahlen.
Ich weiß es nicht mehr. Eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen und dann eine 1000 dahinter und dann nochmal ein Buchstabe. Und obwohl die Geräte an sich sehr unterschiedlich sind, also die haben drei Kopfhörer vorgestellt, die alle Noise Cancelling können, die eigentlich ganz spannend sind. Mhm. Die haben halt ihren High-End-Kopfhörer abgedatet, der einen supergeilen Sound hat, also zumindest der Vorgänger. Die haben nochmal völlig kabellose Kopfhörer eingebracht, was auch so ein Mini-Trend ist. Also B&O hat heute auch noch einen Kopfhörer vorgestellt, wo es halt wirklich nur so zwei Ohrstöpsel sind und nichts dazwischen ist. Ich habe viele von den Dingern schon mal durchprobiert. Ich finde das einfach, also das ist, wenn man das erste Mal aufhat, das ist einfach ein anderes Gefühl von Freiheit, wenn man dann rumrennt. Gerade wenn man
aber hat man nicht immer Angst, dass man die verliert?
Nee, also das sind alles In-Ears und die sitzen zumindest bei meiner Ohranatomie recht fest. Ich hatte da noch nie Probleme mit.
Ah ja, okay.
Also ganz spannend, aber auch ein Nischenthema. Ja, ansonsten bei Handys so richtig viel passiert halt nicht. Mhm. Das ist aber auf der IFA auch nie so richtig Tradition gewesen. Also das passiert eher so auf dem MWC oder halt wie das Note 8. Das wurde ja davor vorgestellt, vor der IFA. Mhm. Das iPhone wird danach vorgestellt. Auch Google-Geräte erwarten wir jetzt noch im Oktober. Das ist halt einfach auf der Messe halt immer so eher so ein bisschen nebenbei halt. Mhm. Abgesehen wie, von so Geräten wie LG V30.
Ja, dann wollen wir doch jetzt mal.
Genau, ja, jetzt Steffi können wir zu anderen Themen kommen.
Der hat sich jetzt schon ins Publikum gesetzt und unterhält sich angeregt.
Wir haben dich trotzdem gefunden, Stefan.
Aber wir haben dich trotzdem gefunden.
Komm mal her, du kriegst hier das VIP-Mikrofon.
Du darfst in die Mitte.
Ja. Mal gucken, ob's. Ja, es ist an sogar.
Ja, auch schön. Endlich mal wieder ein Handmikro. Und zwischen euch beiden, Mensch. Ich fühle mich geehrt.
Ja. Ja, erzähl, was ist denn jetzt geil hier auf der IFA? Was ist dein Highlight bislang?
Oh, die Highlight-Frage ist immer ganz schwer zu beantworten, weil die meisten Leute irgendwie andere Highlights haben.
Weil alles so toll ist oder weil es alles nicht so toll ist?
Es muss ja nicht immer die große Revolution sein, um irgendwas Neues zu haben. Also wir beide waren ja jetzt gestern schon mal so ein bisschen in der Drohnenhalle am Gucken. Nachdem wir ja unlängst erst den großen Drohnen-Vergleichstest gemacht haben und DJI beispielsweise hat ja von zwei Drohnen, die wir da im Test hatten, schon einen Nachfolger.
Ja.
Oder einen kleinen Nachfolger.
Jetzt gezeigt bei der hier auf der IFA.
Ja. Nachfolger gezeigt. Die kann man hier auch angucken auf der Messe.
Und vor allen Dingen anhören. Ja. Anhören ist das Spannende. Also
wir können mal konkret werden. Also im Prinzip klingt es erstmal unspektakulär, weil es eigentlich nur zwei Updates sind. Und zwar von der Mavic Pro, diese Drohne, die man halt zusammenklappen kann und relativ kompakt ist und trotzdem eine 4K-Kamera hat.
Wie heißt die neue jetzt?
Die heißt jetzt Mavic Pro Platinum oder Platinum halt. Aha. Und der Gag ist, dass sie halt 60% leiser sein soll, was wir mehr oder weniger bestätigen können. Also das ist in der Größe so die leiseste Drohne, mit Abstand die leiseste Drohne, die wir bislang gehört hatten.
Das war eigentlich sogar eine der leisesten Drohnen, die ich
generell
überhaupt
sogar, ne?
gehört habe. Also wir haben gestern noch kurz diskutiert, weil es war natürlich in der Messehalle, aber es war ja nur Pressetag, die war eigentlich ziemlich leer. Und die haben den in dem Käfig fliegen lassen und sie war wirklich, ich will jetzt nicht sagen flüsterleiser, aber echt kurz davor.
Leiser als die Spark?
Viel leiser.
Ja. Also dieses Surren, dieses typische Drohnensurren fällt halt weg. Man hört nur noch den Lufthauch halt. Und das
war oder? Im Prinzip, es war wie ein Ventilator auf einer höheren Stufe. Ja. Also so ein sonores Brummen hat sie noch gemacht, aber dieses, sonst hast du ja das Gefühl, es fliegt irgendwie so ein Hornissenschwarm an dir vorbei und das war gar nicht.
Aber die Lautstärke, das ist das neue Feature, sonst ist nichts neu.
Sie hat noch eine längere Laufzeit um 11%, damit kommt es dann halt auf 30 Minuten. Ne? Das ist halt natürlich noch abhängig von den Bedingungen. Aber das technisch Interessante ist halt wirklich, die haben halt wirklich nur winzige Änderungen vorgenommen. Einmal haben sie die ESCs ausgetauscht, das ist ein Bauteil, das ist dafür zuständig, wie schnell die Rotoren hochdrehen oder abbremsen und so weiter. Mhm. Aber was halt interessanter ist, ist, dass die Rotoren verändert wurden und vorne an der Spitze einfach dieser Rotor einfach nur so ein bisschen nach hinten gebogen ist. So ein bisschen, wie man das bei Flugzeugen kennt, diese Wingtips, aber nicht nach oben,
abgeknickt,
sondern halt nach hinten.
Aha.
Und das macht einen riesigen Unterschied halt. Einmal einerseits halt in der Lautstärke und ein bisschen halt auch noch im Energieverbrauch offensichtlich.
Also man biegt
halt
ein bisschen was um und dann darf man das Platinum nennen.
Ja.
So ungefähr.
Mit meinem Handy auch mal.
Die spannende Frage, wo wir gestern schon darüber diskutiert haben, Hannes weiß die Antwort auch mittlerweile. Mhm. Wenn man jetzt halt schon eine Mavic Pro hat, die Rotoren gehen ja eh alle naselang kaputt, also jedenfalls, wenn man so fliegt wie Hannes. Und
Im Sportmodus, ja.
Im Sportmodus, ja. Zwischen Bäumen. Man wird die Rotoren einzeln kaufen können und dann hatten wir noch überlegt, die wären ja jetzt schön blöd, wenn die da irgendwie an der Aufnahme, an der Fassung was nichts geändert hätten.
Ja. Aber sie haben nichts geändert.
Sie haben nichts geändert.
Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, die Rotoren kosten 10 Euro im Shop, also absolut fair und man kann dann bis auf diese ESCs kann man halt die alte Mavic Pro upgraden.
Ach, und cool. Die wird auch dadurch wahrscheinlich ziemlich eine ganze Ecke leiser werden, weil das meiste, was du hörst, sind halt die Verwirbelungen von, von den Propellern.
Und ihr habt noch gesagt, noch eine zweite Drohne kriegt.
Genau, also die Phantom 4 Pro hat auch noch ein Update bekommen, wobei da das Highlight ist, dass sie jetzt mattgrau ist anstatt weiß.
Wow!
Und also noch so eine pseudotechnische Änderung haben sie dann nachgeschoben. Der Gimbal ist jetzt nämlich weniger fingerabdruckempfindlich.
Oh.
Also ich weiß nicht, ich habe den nicht oft angefasst in unserem Test. Aber
du meinst auf der Linse oder was? Oder wie?
Nee, es ist wirklich der Gimbal selbst, soweit ich das verstanden habe.
Und das heißt auch Platinum dann oder was? Oder?
Ja, also das ganze Gerät heißt dann Platinum.
Also und auch DJI Phantom.
Phantom 4 Pro Platinum. Und dann gibt es noch die Phantom 4 Pro Plus Platinum. Die machen Sony-Konkurrenz bei den Namen.
Ja, ja. Was macht die Plus? Oder, ja?
Das weiß ich nicht aus dem Kopf, muss ich sagen.
Ah, ja, okay.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe sie jetzt auch nicht gefunden.
Ich habe es auch nicht gefunden. Ja. Ich habe gestern, als ich die Preise mir angeschaut habe, mich auch gefragt, wo jetzt die 300 Euro waren, das glaube ich, Preisunterschied herkam. Ich habe es auf die Schnelle dann jetzt bei der Pressekonferenz auch nicht so überblickt, aber sie sieht wirklich besser aus. Also das war ja eigentlich...
Ja, sie ist halt schwarz.
Die Phantom 4 im Weiß sieht schon billig aus. Also
ja, das stimmt. Obwohl sie nicht billig ist. Ja.
Aber wir wollen ja möglichst viele Themen hier durchballern. Also sag nochmal, du hast ja auch Smartwatches angeguckt.
Genau, vorhin nochmal ein bisschen rumgerannt. Also immer wieder liest man ja so, Smartwatches sind tot, außer Apple verkauft niemand welche. Android Wear, das letzte Update war nicht so toll. Das stimmt zum Teil offensichtlich, weil die großen IT-Firmen, die sonst wirklich im Jahresrhythmus neue Smartwatches auf den Markt geschmissen haben, die machen das tatsächlich im Moment.
Du meinst so LG und Samsung?
LG hat
und so.
Ja immer welche rausgehauen. Samsung ist ja dann selbst bei ihren eigenen Uhren, wo Tizen drauf läuft, jetzt zu längeren Zyklen rübergegangen. Von Asus kam jetzt nichts, von Huawei kam nichts.
Aber von Samsung kam was.
Ja, aber jetzt nicht Android Wear-mäßig. Ja.
Sondern eine eigene Tizen.
Wer hier auf der Messe und generell wieder richtig immer noch das Thema hochhält, ist die Fossil-Gruppe.
Ja, aber die haben ja auch nichts anderes außer Uhren.
Genau, das ist halt ein Uhrenhersteller und was viele halt nicht wissen, dass unter der Dachmarke halt wirklich unheimlich viele andere Hersteller noch drumherum geschart sind. Ne?
Da muss ich mal kurz widersprechen, Fossil stellt ja noch einen Haufen anderen Kram her, ne? Also so Taschen und so.
Ja, Taschengürtel,
aber das ist eine andere Sparte, aber technisch.
Ja. Auf der IFA können sie nur ihre Uhren ausstellen.
Stimmt,
aber gab es da denn was?
Die haben also wirklich unter ihren ganzen Tochtermarken, sei es Emporio Armani, DKNY, und noch etlichen anderen haben die wirklich wieder eine ganze Fuhre wirklich an Android Wear 2.0 Uhren hier mit.
Aber Android Wear 2.0, also technisch nichts.
Sind das alles die gleichen Hardware-Teile oder sind die dann auch verändert?
Steckt halt im Prinzip in allen Smartwatches im Moment ja der aktuelle Snapdragon Wear drin, der 2100er, der in Sachen Akkulaufzeit und Performance echt schon richtig gut ist mittlerweile. Also die halten jetzt auch mittlerweile schon irgendwie 2 Tage durch. Ist nicht mehr so, dass du die jeden Abend irgendwie auf das Ladeplättchen drauflegen musst. Haben sie mittlerweile andere Displays zugekauft. Die haben ja in den ersten 3 Generationen immer LCDs gehabt, die unten so abgeflacht waren, so wie es die erste Moto 360 auch hatte. Die wurden ja immer so als so Plattfuß-LCD verspottet, weil die aussehen wie ein platter Autoreifen. Die haben jetzt OLEDs da drin, also die kann man halt wirklich echt gut ablesen. Das Display ist halt auch kreisrund und füllt halt auch den kompletten Bereich aus. Die sahen schon ganz nett aus.
Wie teuer? Wo fängt das preislich an?
Das kommt immer darauf an, für welche Marke du dich entscheidest. Wenn du eine Fossil selbst nimmst, dann geht es halt in der Regel immer schon so bei 200 los. Wenn du sagst, oder keine Ahnung, ich möchte jetzt doch lieber die von Armani haben, da zahlst du dann natürlich auch immer ein bisschen das Design und den Namen
die Marke
mit dazu.
Ja.
Also ja, klar, okay. Dann ist dann natürlich irgendwie ein Preis von 400-500 Euro, der sich vielleicht technisch so nicht rechtfertigen
lässt. Aber technisch alles Android Wear 2, also nichts Neues.
Android Wear ist ja jetzt auch der jüngste Spross. Ne? Also
ja,
das
gut,
ist ja so lange jetzt noch nicht mal auf dem Markt, die wenigsten Uhren haben das ja bislang überhaupt schon.
Ja, cool.
Und sie haben ziemlich viele Hybriduhren bei. Offensichtlich sehen die Macher dabei Fossil da so ein bisschen die Zukunft, so ähnlich wie die ich jetzt hier trage von Skagen. Das ist halt im Prinzip auf den ersten Blick sind das stinknormale Analoguhren, die halt aber auch mit dem Smartphone über Bluetooth gekoppelt werden. Und die machen dann halt auch Aktivitätstracking, Schlaftracking. Du kannst Spotify über die Bedienknöpfe steuern, ja, cool. Also Pause, Play, so Basisfunktionen. Und sie
apropos
vibrieren
Spotify
halt.
Bedienen, Smart Home. Was gibt es da Neues so?
Die Smart Home Halle ist sehr groß und sehr ergiebig hier.
Welche ist das denn?
Da habe ich noch nicht alles gesehen. Lass mich nicht lügen, das war Halle 6 da hinten. Die Ecke müsste das gewesen sein, Halle 6-2, glaube ich. Da waren ein paar interessante Sachen. Also zum einen gibt es einen Hersteller, der sich mit Smart Home Komponenten in jüngerer Vergangenheit wirklich schon einen Namen gemacht hat. Das ist das polnische Unternehmen Fibaro. Die haben ziemlich viele Smart-Home-Zubehörteile, die nach diesem Funkstandard Z-Wave funktionieren und sich halt auch mit beliebigen Smart-Home-Zentralen nutzen lassen.
Etabliert sich das so ein bisschen als Standard, dass alle Smart-Home-Sachen diesen Funkstandard benutzen?
Im Prinzip ist Z-Wave, glaube ich, im Moment der Quasi-Standard bei Smart-Homes, weil du halt wirklich den Vorteil hast, wenn du ein Haus neu baust, kannst du natürlich Unterputzkabel verlegen und kannst das dann halt alles natürlich sehr ausfallsicher über Kabel ansteuern.
Der Vorteil bei Z-Wave, dass es nicht nur Funk ist, sondern man kann es auch per Kabel benutzen.
Nee, der Vorteil von Z-Wave ist einfach für Leute, die halt schon ein Haus haben oder in einer Mietswohnung wohnen oder auch einfach keine Lust haben, für teuer Geld alle Wände nochmal aufstemmen zu lassen.
Also der Vorteil ist, dass es über Funk geht und nicht über Kabel.
Genau, der Vorteil, dass es ein bidirektionales Funkprotokoll ist, wo es auch ein Feedback gibt, wo der Rollladenmotor dann auch sagt, ja, ich habe es jetzt auch gemacht. Jeder kennt ja die Funkglühbirnen, dann klickt man in seiner App auf, macht das Licht an und dann hat man zu viel WLAN-Verschmutzung. Die App sagt, jo, habe ich gemacht. Und ist trotzdem immer noch stockdunkel im Wohnzimmer. Die Z-Wave-Protokolle liefern Werte zurück und dann kann man auch sehen, ob es geklappt hat oder nicht.
Aber wir haben jetzt, also wir können wahrscheinlich Steckdosen unproblematisch schalten. Wir haben solche
Lampen.
RGB-Lampen, die dann auch mit Amazon Echo und Google Home und so verknüpft werden
können. Großes Thema, also zig Smart Home Komponentenhersteller sind auch hier und sagen, oh, wir haben jetzt auch ein Alexa-Skill und wir sind jetzt Apple HomeKit kompatibel und werden jetzt auch Google Assistant unterstützen. Da geht es auch relativ stark hin, dass halt Smart Home Komponenten einfach per Sprache gesteuert werden können. Und selbst konventionelle Wohnungs- oder Häuslebauerhersteller habe ich hier jetzt gesehen. Also Velux hier von den Velux-Dachfenstern hat hier auf der IFA auch einen Stein. Die haben jetzt das smarte Dachfenster. Das funktioniert mit der Netatmo-Wetterstation. Die überwacht ja auch Raumluft und guckt, ob es draußen regnet, wie warm es ist.
Ja.
Und je nachdem, wie halt Innen-Außentemperatur oder Luftqualität ist, kann das smarte Velux-Fenster sich selbstständig auf- und
zukippen. Also zu viel CO2 oder
dann
so?
Dann gehen die Fenster auf. Sofern es nicht regnet.
Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Aber sonst habe ich bei vielen Smart Home, das ist wirklich so übers Knie ins Auge, so von wegen wie auf Krampf Smart Home fähig zu machen. Also ich finde zum Beispiel, mein Backofen haben wir hier auf der Messe auch gesehen. Ich glaube, war es Bosch oder Miele? Weiß ich jetzt gar nicht. Bosch, glaube ich. Ne?
Bosch ist.
Muss ich meinen Backofen vorher über Smartphone vorheizen? Also das
musst du vielleicht nicht, aber es ist halt im Prinzip auch ganz nett, wenn du ihm sagen kannst, hier ist jetzt eine Pizza, mach eine Viertelstunde. Und keine Ahnung, lass dann die Wohnzimmerlampe kurz rot blinken, wenn der Ofen fertig ist.
Und Timer wahrscheinlich.
Ja, oder du hast eine Livecam in dem Backofen.
Ja, eine Livecam bräuchte ich jetzt vielleicht nicht irgendwie, aber wenn mein Backofen mir tatsächlich irgendwie eine WhatsApp-Nachricht schreibt oder irgendwie die Lampen einmal kurz blinken lässt. Also ich bin der Waschmaschine Kinder der 6-Stunden-Pizza. Also das man.
Schmeckt noch gut?
Nee.
Ach so, okay.
Die Feuerwehr kennt dich, ja.
Ja, aber das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir haben nämlich ja auch schon die, also von dir jetzt natürlich, nur nicht von den anderen. Wir haben nämlich schon die Kollegen hier, die hier schon ganz ungeduldig stehen und auch ihre Themen.
Du bist gerade rausgeschmissen,
wollen.
Stefan.
Du bist gerade rausgeschmissen worden.
Ja.
Nein, vielen Dank, dass du da warst. Aber wir haben so viele Themen, deswegen müssen wir das einigermaßen schnell machen.
Ja, aber vielen Dank, ja.
Danke, dass du da warst. Ja, ich glaube Ulrike jetzt, Ladies First, also Ladies Second, jetzt war Stefan Meyer zuerst da. Ulrike war gerade noch nicht da, sie hat gerade noch ein Interview gegeben. Und von dir wollen wir natürlich, das ist ja das Wichtigste, hallo Ulrike, das wichtigste Thema von der IFA natürlich Fernseher.
Oh, das weiß ich nicht, ob das das Wichtige ist, aber wenn man jetzt denkt,
das ist sehr traditionell auf jeden Fall.
Internationale Funkausstellung, ne? Da gehören Fernseher schon dazu, das stimmt schon.
Du hast dir die erste von den großen Herstellern, die schon alle angeguckt.
Habe ich mir angeguckt. Ich finde, es gibt nicht so viel Neues, außer noch größer, noch mehr Auflösung, noch mehr Farben.
Noch größer also, heißt, ist 55 Zoll jetzt schon also so ein Standard irgendwie?
Ja, also darunter Also die Top-Geräte, die sind schon immer 55.
Aber die Gehäuse werden trotzdem kleiner und dünner, ne? Also vor allem die
Ränder,
oder?
Genau, also du hast im Prinzip keinen Rand mehr. Also die aktuellen Geräte haben so ein, ja, weiß ich nicht, 0,4 mm, 0,3 mm okay. Rand.
Dann haben wir hier schon so ein historisches
Modell.
Ja,
ja, wollte ich
genau,
gerade sagen.
Das ist sehr historisch. Also du siehst im Prinzip keinen Rand mehr, aber die haben natürlich innen noch so eine Black Matrix, sodass es noch so ein 2-3 mm schwarz.
Und dann sind die natürlich 4K und die sind HDR und die sind smart und kosten oft unter 1.000 Euro, ne? Oder?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du jetzt alles toll haben willst, dann musst du eigentlich über 1.000 Euro ausgeben.
Das okay.
Also jedenfalls so, ne, ab 55 Zoll. Mhm. Und wenn du, was du gerade aufgezählt hast, 4K, HDR, smart sind sie alle. Ich habe heute mit einem gesprochen, der meinte, 35% der Geräte sind noch nicht smart, die in Deutschland verkauft werden. Da habe ich gesagt, wo kauft man die denn?
Ja, ja. Baumarkt.
Oder Baumarkt, ja, beziehungsweise die so 32 Zöller oder so. Die gibt es noch als reine Displays.
Okay.
Ne, die haben noch einen Tuner drin, aber das war's.
Die werden dann smart. Wahrscheinlich auch viel in Hotels oder ähnlichen eingesetzt.
Zum Beispiel, genau.
Okay. Naja, aber im Hotel würde ich eigentlich auch gerne mich in meinen eigenen Netflix-Account einloggen.
Ja, ich will das Hotel aber nicht. Das will das Hotel aber nicht.
Ja, stimmt.
Naja, jedenfalls... Ja. Also wenn man ab 55 Zoll und will alle diese Funktionen haben, dann ist man eigentlich über 1.000 Euro.
Wie ist denn das? Also wir hatten ja auch du hattest ja auch ein Titelthema in der CT vor kurzem, diese Frage, was setzt sich jetzt an Technik gerade durch? Ja. Ich meine, also OLEDs sind da und die gibt es in der Größe und die haben halt eindeutige Vorteile, aber trotzdem findet man die noch nicht in jedem Gerät. Und eigentlich, also bei Mobilgeräten ist zum Beispiel Samsung der absolute Vorreiter in OLEDs. Die haben die schon seit Jahren eingebaut in ihren Smartphones, aber gerade bei den Fernsehern vertreten sie die Technik noch nicht, ne?
QLED.
Ja, QLED, genau. Bei den Fernsehern, da ist tatsächlich so, es gibt natürlich OLED, aber die sind einfach viel teurer. Also du kriegst einen 4K-Fernseher heute kaum unter 2.000 Euro. Und ich finde, 2.000 Euro ist viel Geld. Ja. Die gibt es aber auch erst ab 55 Zoll dann.
Ja.
Dass jetzt Samsung im Mobilbereich so viel macht und im TV-Bereich nicht, weil sie mit ihrer Technik, haben sie es nicht hingekriegt im TV-Bereich, das so halbwegs kostengünstig, kann man ja noch nicht mal sagen, kostenneutral zu fertigen.
Ja.
Das macht jetzt nur LG, die sagen, wir machen ganzflächig OLED und machen dann die Pixelstruktur über die Farbfilter. Mhm. Samsung hat aber zunächst auch draufgelegt bei den Handys. Die ersten Handys waren mit OLED waren im Prinzip subventioniert, ne? Und es hat sich aber durchgesetzt und dadurch, dass sie ganz viel gefertigt haben, haben sie natürlich auch ganz viel Erfahrung gesammelt. Und konnten jetzt, sind sie in so einem Bereich, wo man sagt, da verdienen sie jetzt vielleicht.
Aber, also ich meine, die Technik ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Woran liegt das, dass das offensichtlich immer noch so viel teurer oder so viel schwieriger ist, einen OLED-Fernseher zu fertigen, anstatt einen LCD?
Also erstens ist das Material gar nicht so billig, wie man denkt. Man denkt so, organisches Material, so what? Aber es ist ja eine große Fläche.
Ja.
Dann brauchst du für ein OLED, für einen LCD-Pixel brauchst du einen Transistor, für einen OLED-Pixel 5 bis 6.
Okay.
Oh, wow.
Das heißt, die Transistordichte ist viel höher. Du musst auch viel mehr Leitungen ziehen. Sieht man auch, wenn man die Pixelstruktur anguckt, da ist viel mehr Schwarz zwischen den einzelnen Pixeln, weil da die ganzen Leitungen und die Transistoren sitzen.
Aha.
Das heißt auch, die sind nicht so lichtergiebig. Da kommt nicht so viel vorne an, weil das wird ja alles abgedeckt. Man kann aber nicht beliebig viel Licht rausholen, weil sonst nehmen sie zu viel Energie, sie werden zu warm und so. Also es gibt so viel zu bedenken, bei den großen OLEDs. Ich denke, die fallen ja im Preis, das sieht man ja schon. Die ersten haben irgendwie 6 gekostet, dann kosteten sie 4, jetzt sind wir bei 2 in dem Jahr vielleicht.
Also Vorjahresmodelle kriegt man schon mal so für 1500 oder sowas, wenn man Glück hat. Ne?
Aber nicht mit 4K.
Nee, nicht mit 4K.
Und die Vorteile sind nach wie vor die... Ja, kräftigen Farben und vor allem das gute Schwarz, ne? Dass das richtig...
Genau, das gute Schwarz.
Hier sieht man ja, dass das Schwarz ein bisschen gräulich ist, aber bei...
Ja, gut, das ist ja jetzt hier vom Bild, aber
tatsächlich, aber bei OLED ist es richtig, wird ausgeschaltet.
Richtig schwarz und OLEDs sind einfach blickwinkelunabhängig. Stimmt. Wir haben das jetzt gehabt, wir haben gerade im Test Fernseher gehabt, 4 OLEDs und ein LCD, also Top-Geräte, wirklich auch preismäßig top, also über 2000 und von vorne sahen die alle super aus und von der Seite hast du das LCD so schnell erkannt, weil das einfach so viel Blickwinkel abhängiger ist. Die Farben verblassen und das Schwarz wird grau.
Ja,
das stimmt.
Ist einfach, wenn ich
Also wenn man eine große Familie hat, genau, dann ist ein OLED Problem. Super, ja, weil dann muss man die ganzen Leute da hinsetzen. Genau,
wenn ich alleine bin, ist es eigentlich egal, dann kann ich mich ja so hinsetzen.
Klar, ja.
Und aber welche Hersteller, ich habe das noch nicht so ganz aufgeschrieben, welche Hersteller verkaufen mir echte OLEDs? Also LG haben wir gerade schon gesagt.
Also alle, die sagen OLED, QLED ist ja kein OLED.
Ja, genau.
QLED ist ja so ein Markenname von Samsung, das sind LCD-TVs und das Q steht für Quantenpunkte. Mhm. Die Quantenpunkte sind in dem Backlight drin, also so eine Folie, da sind die Punkte und die sorgen für kräftigere Farben. Das sieht man auch. Also die Farben sind auch
und
wirklich
Quantenpunkte
gut.
Ist so eine chemikalische, eine Chemiebeschichtung, genau, irgendeine Chemikalie, die da aufgedampft wird oder so.
Es wird aufgelöst und dann wird es in so eine Folie eingebracht.
Ah ja,
das ist
okay.
In so einem LCD sind ja ganz viele Folien, die sind super dünn. Hm. Also das kann ich gar nicht zeigen, wie dünn die sind. Und in dieser Folie wird das blaue Licht umgewandelt in rotes und grünes, ein Teil. Und
durch Farbfilter einfach?
Nee, diese Quantenpunkteschicht. Die Quantenpunkte wandeln das Licht um.
Aha.
Die kriegen das niederfrequente blaue Licht und machen daraus rotes und grünes.
Aha.
Und ein bisschen blaues Licht geht auch, sodass man am Ende wieder weiß hat.
Okay.
Das braucht man ja fürs Backlight, ne? Ja. Man will ja weißes Backlight. Und das machen die Quantenpunkte. Aber das hat mit der Technik dahinter, also dass es LCDs sind, ja gar nichts zu tun. Hm. Die machen einfach nur schöne
Farben. Die machen einfach ein bisschen kräftigere Farben.
Genau, ja, die machen ganz schön kräftigere Farben.
Ah, ja, okay.
Also das funktioniert gut.
Hat denn die OLED-Technik jetzt noch irgendwelche grundsätzlichen Nachteile gegenüber LCDs?
Ja, erstens ist es teurer, das finde ich ist schon mal ein großer Nachteil.
Klar.
Für den Anwender jedenfalls.
Ja.
Und zweitens sind die Bildschirme nicht so hell. Also wer immer im hellen Wohnzimmer guckt, wo der Fernseher womöglich neben dem Fenster steht, der ist mit dem OLED einfach schlecht beraten.
Okay.
Ah, okay. Wer aber abends guckt und gerne Filme guckt, wo man ja so einen Schwarzwert haben will und wenn es im Wohnzimmer...
Sorry, wenn ich nicht gucke, du musst, glaube ich, ein bisschen mehr ins Mikro umrechnen.
Entschuldigung, ja. Ah, oh. Also wenn man abends guckt und es ist eher dunkler im Raum, muss nicht stockdunkel sein.
Ja.
Und man will Filme gucken und das genießen und dann hat man dieses satte Schwarz und die tollen Farben, dann ist ein OLED ideal.
Ja.
Also da würde ich immer zu einem OLED raten. Also es ist so ein bisschen.
Oder Beamer. Ich habe einen Beamer.
Oder Beamer, genau. Beamer ist natürlich auch toll. Das finde ich übrigens eins der Highlights hier auf der Messe. Gar nicht der Beamer als solches, sondern die Preise. Die Preise für 4K-Beamer sind jetzt richtig runtergegangen.
Heißt?
Unter 2000 Euro oder so um 2000. Ich weiß nicht, du hast...
Ja, es gibt einen, der kam aber schon vor ein paar Monaten raus.
Ja gut, aber der wird jetzt hier richtig gepusht. Euro. Genau, und die anderen ziehen nach. Und das ist natürlich toll, weil, ehrlich gesagt, bei einem Fernseher, die 4K-Auflösung sehe ich nur, wenn ich sehr nah dran gehe.
Ja.
Ja, ich muss auf unter 2 Meter letztendlich, um da wirklich einen Unterschied zu sehen.
Mhm.
Bei einem Beamer ist das aber anders, wenn ich das Bild sehr groß mache. Und da habe ich dann sofort was von den 4K auf 4K. Wie viel sind es? 7680, nein, 3840 mal 2160 Pixel. Genau. 60,
das heißt, du meinst, dass bei einem Beamer es durchaus sinnvoller ist, die so Auflösung.
Aber genau das, ich glaube, das haben wir auch schon mal in Ablink gesagt, das ist komplett unlogisch. Als erstes kamen die Fernseher, die am unwichtigsten sind mit 4K, weil du sitzt ja 2-3 Meter
dann
weiter weg.
Dann womöglich im Smartphone.
Dann Smartphone voll bescheuert. Dann kamen erst die Monitore, obwohl die wirklich sinnvoll sind in 4K, weil du ja direkt davor sitzt.
60 cm nur wegsitzt.
Und das aller sinnvollste, nämlich die Beamer, die sind immer noch nicht richtig.
Ich habe auch noch nicht so richtig verstanden, was daran so schwierig ist. Okay, die Pixel sind super klein, muss man sagen, weil der Chip ist ja nicht groß.
Ja.
Und da so viel Pixel drauf unterzubringen, das ist schon heftig.
Es gibt auch noch keinen LCD-Beamer mit der echt 4K. Es gibt schon App.
Das sind alles DLP-Beamer?
Es gibt jetzt DLPs mit 4K und Elkos.
Gefällt dir DLP nicht?
Und Elkos.
Elkos, aber Elkos ist ja eine LCD-Technik.
Okay. Das ist sauteuer. Aber nochmal ganz kurz zu den OLEDs. Die großen Hersteller, ich weiß nicht, ob sich da was getan hat, sind Samsung, LG, Sony, Panasonic,
Philips.
Toshiba, Philips vielleicht.
Toshiba ist draußen.
Okay, Sharp vielleicht noch.
Auch draußen.
Aber okay, aber von denen. Außer von Samsung kriege ich von allen OLEDs.
Genau, ich kriege von allen OLEDs.
Und die werden alle von LG hergestellt?
Und die, das Panel da drin.
Ja.
Nicht der Rest, aber das Panel. Also die Elektronik, die ist von den anderen Herstellern. Aber das Panel ist von LG, immer. In allen großen Fernsehern sind nur LG-Panels drin.
Interessant.
Es gibt im Augenblick keinen anderen Hersteller, der das herstellt, also der es produzieren kann, diese großen.
Und gerade Samsung, die Vorreiter bei den Smartphones sind, das sind die einzigen,
die
keine
haben das ja versucht.
Ja, genau, die hatten
ja
so einen teuren
ganz
mal.
Ganz kurz,
ne?
Der LG war damals auch so teuer.
Ja, stimmt.
Ganz kurz versucht und die machen das ein bisschen anders, während LG die organische Schicht so ganz flächig aufträgt, hat Samsung gleich versucht, die Pixels zu strukturieren, also rotes organisches Material, blaues und grünes nebeneinander zu setzen.
Mhm.
Das ist viel aufwendiger.
Mhm.
Und das war zu teuer, weil du musst ja zum Beispiel, du machst jetzt rot drauf. Das sind ja so Masken, wo dann immer die Löcher drin sind, ja, für rot. Jetzt beschichtest du das. Dann musst du den Schmonz, wo kein Rot hin soll, das muss alles weg. Zwei Drittel der Schicht wird erstmal abgewischt. Dann machst du das gleiche für blau und das gleiche für grün.
Ja.
Das heißt, am Ende habe ich ja ganz viel Material schon mal wieder weggemacht,
ja,
wenn ich das beschichte. Und LG macht das anders. Die machen einfach rot, grün, blau übereinander, ohne was wegzumachen, steuern das mit Transistoren an und machen dann über Farbfilter wieder das rote, grün und blau.
Ah, ja, okay.
Und das ist einfacher. Deswegen haben die es geschafft, das wirklich halbwegs preiswert, das würde ich jetzt nicht sagen, aber halbwegs kostengünstig zu machen. Und bei Samsung hat es halt nicht geklappt. Und Samsung geht den anderen Weg, die wollen über diese jetzt QLED genannt, also QLED finde ich wirklich, das ist eine Frechheit eigentlich, weil das hört sich an,
ja,
wie
von
OLED.
Weitem, ja,
es ist,
hört sich
ist
an
schon
besser als OLED. Ja,
genau, noch cooliger, genau. Ja. Aber die Idee dahinter ist eine andere. Jetzt ist es im Augenblick nur im Backlight. Aber künftig sollen die Farbfilter ersetzen. Das heißt, du nimmst nur blaues Licht, das fällt durch das LCD und Rot und Grün wird davor erzeugt.
Okay.
Erstens ist es viel energieeffizienter, weil ich brauche, das kann das ganze Licht bis nach vorne, während sonst wird ja an jedem Filter wird ja zwei Drittel des Lichtes weggeschmissen.
Ja, klar.
Jetzt kriege ich alles. Und ich kann die Zelle besser optimieren für blaues Licht und die Geräte sind dann nicht so winkelabhängig.
Okay.
So. Und wenn man daran denkt, dass Samsung dahin will, dann wird QLED erstmal interessant. Im Augenblick ist es nicht interessant.
Also,
im Augenblick ist es einfach nur eine Technik, um die Farben zu verbessern.
Noch?
Aber sonst ist es ein LCD.
Okay. Also ich war auf der Samsung-Pressekonferenz und da haben sie sogar das Thema angesprochen. Ich meine, das ist ja schon die Frage, warum Samsung das nicht macht. Haben da auch neue QLED-Bildschirme vorgestellt und haben dann kurz begründet, ja, alle fragen nach OLED und so, wir machen das noch nicht. Das brennt ja sowieso ein. Und das war so eine der wenigen Begründungen, die sie halt gemacht haben, und dann gingen sie ganz schnell weiter.
Und das ist übrigens auch eine Frage, die wir hier bekommen. Können wir was zur Lebensdauer von OLED sagen?
Okay.
Und zum Einbrennen
Ich gehe mal erstmal ans Einbrennen. Das stimmt, das habe ich eben vergessen. Das ist natürlich ein Nachteil der OLEDs. Wenn man an die Plasmas früher denkt, die hatten das Gleiche. Ne, da haben wir uns manchmal einen Spaß gemacht im Labor und haben über die Mittagspause ein großes CT-Logo auf dem weißen Bildschirm gemacht. Das war dann auch, also am Ende des Tests, das war dann auch noch zu sehen nachher. Das wäre bei OLEDs genauso. Das
Aber
würde
bei
sich
den
auch.
Plasmas hat sich das ja dann irgendwann wieder ausgewachsen.
Ja, das ist bei den LCDs natürlich auch interessanterweise. Man findet die gleichen Mechanismen im LCD. Die Hersteller sehen im Menü vor, Bildschirm reinigen, nennen die das.
Oh ja, okay.
Dann machen die einfach alle Farben immer durch, sodass sie sich alle wieder gleichmäßig abnutzen, was natürlich die Lebensdauer begrenzt.
Ja, klar.
Ja, weil dann habe ich ja eine simulierte längere Laufzeit.
Okay.
Über die Lebensdauer als solches können wir immer noch nichts sagen. Die gibt es einfach noch nicht so lange. Also bei Smartphones müsste man jetzt ein bisschen
Können. Das haben wir doch gemacht. Das heißt, wir haben doch diese Langzeittests gemacht.
Ja, ja.
Und du hast doch die Helligkeit gemessen von Smartphones am ersten Tag mit OLED-Displays und nach einem Jahr Benutzung.
Ja.
Und wenn ich mich recht entsinne, gab es
da
keine Unterschiede.
Da hat sich nicht viel getan. Also wir hatten Geräte, glaube ich, die so maximal 3 Jahre oder 4 Jahre alt waren mit OLEDs. Da war kein Unterschied zu messen. Der Witz war, der einzige Unterschied war beim Galaxy S7 von Samsung. Da war es dann aber so, dass das Display auf einmal 50 Candela heller sogar geworden ist.
Ja, die steuern nach.
Und man hat das, also das kam durch ein Software-Update offensichtlich und es war auch wirklich so, dass sie nochmal so einen Boost-Modus hatten, der nochmal diese restliche Helligkeit brachte. Was aber trotzdem halt gezeigt hat, die Alterserscheinungen, wenn sie dann da sind, die kann man in einem normalen Lebenszyklus von so einem Gerät vernachlässigen.
Also von einem Handy zumindest.
Von einem Handy, genau, auf der Größe natürlich.
Das bei Fernsehern, die stehen natürlich ein bisschen länger im Wohnzimmer. Aber wie gesagt, das können wir noch nicht sagen.
Aber es ist interessant, also da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und da versuchen auch Langzeitergebnisse zu holen. Eine Frage haben wir noch, HDR10 oder Dolby Vision, was setzt sich durch oder werden die TV-Hersteller zweigleisig fahren?
Genau, nein, werden sie nicht. Das kann keiner leisten. Das geht nicht. Also erstmal vielleicht, was ist ein HDR10 Plus und was ist Dolby Vision? Dolby Vision gibt es schon etwas länger. HDR ist klar, das ist High Dynamic Range, also ein sehr kontraststarke Bilder. Und HDR10 ist ein HDR-Format, was so zum Beispiel auf Netflix und auf Amazon und so gestreamt wird. Es gibt auch erste Blu-rays, die das haben. Das kommt von... Ach so. Das ist aber ein statisches Format. Oh, ist das kompliziert. Die Bildparameter werden einmal festgelegt und so bleiben sie während des ganzen Films. Dolby Vision hat gesagt, das ist doch Mist. Es gibt doch ganz helle Szenen und es gibt auch ganz dunkle Szenen. Wir machen ein dynamisches Format, wo man je nach Szene, wenn die besonders hell ist, passen wir die Bildparameter an, wenn die besonders dunkel ist auch. Am Ende, ja, das sieht noch ein bisschen besser aus.
Ah ja, so. Also das kann man
der
auch mit bloßem Auge sehen.
Der Unterschied ist echt nicht groß, finde ich. Aber vielleicht habe ich noch nicht die richtigen
Aber
Szenen gesehen.
Aber man kann es sehen.
Man fragt Nico,
wenn man sich
der sagt,
gut konzentriert deutlich. Drauf.
Okay. Ja, Nico, also unser Kollege Nico Juran beschäftigt sich auch mit dem Thema. Der hat auch ein paar Anekdoten noch. Der hatte, glaube ich, einen der früheren HDR-Fernseher. Und
die konnten noch nicht alles. Die haben
und hat dann, so, ja, hat dann auch irgendwie bei aktuellen Filmen halt ganz witzige Erlebnisse, wo dann halt irgendwie den Eindruck hatte, der ganze Film spielt halt abends und irgendwann festgestellt hat, ja, das liegt halt irgendwie an dieser HDR-Einstellung.
Genau,
also ich kann mich an eine frühe Demo erinnern, irgendwie auf der CES von HDR. Da haben sie mir ganz stolz irgendwie eine Szene gezeigt und immer HDR an- und ausgeschaltet. Und ich immer so, okay, also ich hab's schon gesehen, aber also mich macht das nicht heiß. Also ich bin auf 4K ja,
die
schon
Displays
eher.
Displays müssen es halt auch technisch können.
Ja, genau.
Also das
müssen
ist dann, schon,
also das ist schon geil, wenn du eine Szene hast, keine Ahnung, Game of Thrones im Schnee. Sonne scheint und das knallt so richtig rein.
Ja, und das knallt das nicht nur einfach weiß, sondern du hast trotzdem noch eine Struktur im Schnee und die Leute vorne sehen, haben trotzdem noch schwarze Klamotten an und so. Ne? Also das ist schon ein Unterschied. Mhm. So, jetzt HDR 10 Plus.
Plus.
Das ist jetzt nochmal was da drauf. Genau, das ist das Konkurrenzformat von diesem dynamischen Dolby Vision Format. Samsung müsste nämlich Lizenzgebühren an Dolby bezahlen, wenn sie Dolby Vision nutzen. Und sie müssen auch bestimmte Geräteparameter preisgeben, weil Dolby passt das dann an für die jeweiligen Geräte. Beides will Samsung nicht. Also und schon mal gar nicht zahlen. Und sie wollen nicht von Dolby abhängig sein. Deswegen haben sie gesagt, machen wir unser eigenes Format. Die anderen TV-Hersteller sind da so mittelbegeistert, weil genau wie der Leser hier oder Zuschauer fragt, gibt es jetzt noch mehr Formate und was hat jetzt mein Fernseher, ist das zweigleisig. Und das ist für die TV-Hersteller zu teuer, definitiv. Das heißt, die warten entweder ab oder machen eins von beiden.
Okay.
Ah, okay. Ja, super.
Also so ein typischer Formatkrieg mal wieder.
Genau. Ja. Und vor allen Dingen ist der Formatkrieg interessanterweise letztendlich zwischen LG und Samsung auch. Ne? Weil LG nutzt Dolby Vision und Samsung nutzt
Dolby Vision. Und im Endeffekt leidet der Kunde wieder drunter.
Ganz genau.
Ja, so ist ja, und das fand ich super interessant. Ich habe was gelernt. Vielen Dank, Ulrike.
Ja.
Und jetzt haben wir noch einen dritten Gast. Dankeschön. Ja. Viel Spaß noch.
Alexander Spier.
Alexander Spier.
Komm in unsere Mitte.
Ja. Ja, über was redest du denn eigentlich?
Ja, hallo. also ich wollte eigentlich über das Fairphone 2 reden. Also
ein bisschen, super Thema.
Also ich meine Smartphones generell, aber Fairphone 2, da war ich gestern.
Es gab doch schon ein Fairphone 2,
ja,
oder?
Aber die haben jetzt ein neues Kameramodul. Also das ist ja ein bisschen modular. Mhm. Und jetzt haben sie ihr erstes neues Modul quasi.
Ein bisschen modular.
Naja, also man kann natürlich nicht den Prozessor zum Beispiel tauschen. Ne? Man kann aber das Display sehr einfach austauschen. Man kann eben die Kameras austauschen. Also man kann da eben sehr viel und sehr leicht austauschen.
Du sollst ein bisschen dichter ans Mikrofon.
Oh. Okay.
Aber wenn ich dich sowieso jetzt schon so fies unterbrochen habe, vielleicht einmal kurz erklären, was ist überhaupt das Fairphone für die Leute, die das nicht kennen?
Also das Fairphone ist eigentlich ein Smartphone, das eben möglichst aus fairen Rohstoffen hergestellt wird. Das heißt, das Gold ist nicht aus Kinderarbeit, die Mineralien kommen möglichst aus Gegenden, wo kein Bürgerkrieg geführt wird, wo jetzt nicht irgendwelche
Diktatur... Lithium und was da so alles drin ist.
Mhm. Also das ist natürlich längst nicht alle Rohstoffe. Das sind irgendwie 36 Rohstoffe drin und es lässt sich längst nicht alles fair fördern. Aber die versuchen halt möglichst viel fair einzukaufen, auch da Projekte zu unterstützen, um dann eben so ein Gerät zu haben, was eben möglichst fair hergestellt ist, wo auch der vor Ort eben damit was geleistet wird und nicht dann eben irgendwelche dubiosen Gesellschaften was verdienen und dort die Umwelt verschmutzen. Mhm. Das ist halt das Ziel vom Fairphone. Und das Fairphone 2 ist eben noch möglichst, damit es eben länger hält, damit man eben das auch in Zukunft reparieren kann, länger nutzen kann, eben auch modular aufgebaut. Das heißt, man kann es sehr leicht reparieren. Das ist natürlich nicht komplett modular, irgendwo hat man noch Grenzen.
Aber man kann zum Beispiel den Akku austauschen, was man ja bei den meisten Handys nicht kann.
So sieht das aus. Man kann eben, der Akku ist leicht wechselbar, das ist auch die Schale, das Cover kann man sehr leicht abbauen und man kommt eben mit normalem Schraubenzieher, man braucht halt einen Schraubenzieher, man braucht nicht hier einen besonderen Schraubenzieher wie bei Apple oder so und man muss da nichts an Klebstoff lösen, sondern okay, man kann es einfach aufschrauben und was austauschen. Und
man kann es ja nicht nur reparieren dadurch, sondern auch upgraden, ne?
Genau. Und das ist halt das Schöne am Fairphone 2, man kann es theoretisch upgraden und jetzt haben sie es halt gezeigt mit dem Kameramodul. Das war halt eine okay Kamera, aber naja gut, eben nicht die beste. Ne?
Nee, also so. Okay, so
war, so, die war ja, schon, die war schon nicht gut. So gut. Ja. So, jetzt haben sie ein neues Kameramodul mit 12 Megapixeln. Das ist jetzt natürlich nicht auf dem Niveau des S8 vielleicht, aber es ist deutlich besser, man sieht es auch. Mhm. Und es ist halt innerhalb von 3 Minuten ausgetauscht. Ne? Sie haben es gezeigt, man kann es einfach, man schraubt es auseinander, dreht es einmal um, schraubt es raus, neu rein, fertig, funktioniert.
Und das alte tut man in den so. Elektroschrott.
Ja, das, nee, die haben ja sogar, das ist sehr interessant. Die haben nämlich gesagt, okay, wir veröffentlichen einerseits eine Liste, wo ihr das abgeben könnt. Mhm. Ihr könnt es aber uns aber auch einschicken und wir refurbischen das. Das heißt, sie versuchen irgendwie das weiter zu verwenden. Entweder als Ersatzteile oder eben für neue Projekte. Also die haben so angedeutet, dass es vielleicht so mit einem Arduino oder mit einem Raspberry Pi, dass man da vielleicht so Projekte bauen kann, dass man eben dann so die Kameramodule weiter benutzt. Also denen ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man das alles nachhaltig macht. Mhm. Und denen geht es auch darum, gar nicht so sehr Geld damit zu verdienen. Also natürlich auch. Aber das ist, geht ihnen auch eben darum, dass, die Branche zu verändern, dass, eben, dass man eben auch mal nachfragt bei den anderen Herstellern, ja, wie sieht das aus mit euren Mineralien, wie bekommt das her,
ja,
und warum können wir euch den
Akku, ja, oder auch, dass man sagen kann, ja, also wenn irgendwie ein Hersteller wieder sagt, nee, wir können das Lithium,
ja,
nicht konfliktfrei,
genau,
einkaufen, dann sagt man, wieso, Fairphone so kann das so auch, dann müsstet ihr das auch,
genau,
können. Das finde ich auch ganz, das ist ein gutes Signal, genau, an die Branche, das sehe ich auch so.
Also im Moment ist es halt so auch eine Frage der Menge, also man kriegt halt zum Beispiel faires Gold, kriegt man nicht in ausreichenden Mengen für die Smartphone-Produktion. Das ist halt sehr, sehr schwer überhaupt dann für die gesamte Branche das überhaupt zu machen. Aber es ist halt ein Schritt in die richtige Richtung, wo man sagt, hey Leute, es geht. Ihr müsst nur schauen und ihr finden ja auch Partner dafür. Zum Beispiel das mit dem fairen Gold zusammen, zum Beispiel zusammen mit Philips, dass die eben auch damit drin sind. Also die finden auch immer wieder Partner in der Branche, wo man sagt, okay, eigentlich ist das ja eine Konkurrenz zu dem aktuellen Modell, dass man möglichst schnell sein Gerät austauscht und neues kauft. Aber die finden auch sehr viele Partner in der Branche, um das eben zu machen.
Wisst ihr gerade aus dem Kopf, wofür man Gold überhaupt braucht im Smartphone?
Das ist für die Leitungen zum Beispiel, ja, auch für Kontakte und so weiter braucht man das. Das ist gar nicht
auch
viel.
Wenn du halt Kontakte hast, die nicht dauerhaft sind, sondern halt immer mal wieder halt, also nicht verlötet so, mhm, dann, genau, ist halt Gold ein relativ...
Das sind gar nicht viel, also Gramm, so das sind irgendwie...
Früher die vergoldeten Audiokabel.
Ja, super, also, das hört man raus, ja.
Okay, es gibt aber dann offenbar Situationen im Smartphone, wo man sehr, genau, sehr leitfähige,
also man kommt noch nicht, man muss einfach sagen, ne, das ist in winzigsten Mengen, genau, teilweise vorhanden.
Aber man kommt halt nicht ohne aus und, ja, in der Masse der Geräte läppert sich das und dann sind das eben schon sehr, sehr viele Tonnen Gold, die man dann dafür braucht. Und es geht ja auch darum, dann am Ende zu recyceln, um sowas wieder weiter zu verwenden, aber man kommt eben nicht ohne neue Förderung aus im Moment.
Ja, ja, und jetzt musst du noch mal einmal sagen, dass Fairphone 2, ist das denn technisch noch konkurrenzfähig, also was die anderen Specs angeht?
Das ist die Gretchenfrage.
Ja, ja, also tatsächlich, es hat einen Snapdragon 801 drin, das heißt, der ist noch auf einem, ja, Level, wo man sagt, das kann man noch gut verwenden. Die haben eher das Problem, dass die Plattform selber nicht mehr unterstützt wird. Und dass die mussten nämlich schauen, so, dass sie überhaupt die Kamera angebunden bekommen an die alte Plattform. Weil das ist schon längst, die ganzen Hersteller, Entwickler, die sind schon längst weiter. Es gibt halt keine Treiber mehr dafür oder es gibt keine...
Legacy sozusagen schon.
Genau, ja, das neue Kameramodul lässt sich nicht in die alte Plattform einbinden.
Das ist aber auch ein interessanter Einblick in, ja, die Branche, ne? Dass das halt einfach auch schon von den Hardware-Herstellern es gar nicht möglich ist, über mehrere Jahre wirklich mal was weiter zu verwenden. Also ich weiß nicht genau, wer der Hersteller ist, aber da wird ja irgendwie Qualcomm oder ein ähnlicher oder Foxconn oder sowas mitwirken halt so, dass du von denen einfach gar nicht das verlangen kannst.
Nee, ja, absolut, die sind einfach so Ex und Hop immer weiter. Und es gab doch auch das Beispiel, dass ein Smartphone, dass ein Hersteller ein Android-Update machen wollte, aber es ging nicht, weil da irgendwelche Komponenten, genau, drin waren, für die es keine Treiber mehr gab, ja, für Android, keine und Ahnung, 7.0.
Die stehen 8.0. Im Endeffekt wieder vor dem gleichen Problem, weil ich kann jetzt ein Android 7-Update machen, das kriegen sie noch hin, aber auch das ist schon relativ viel Arbeit, aber auf ein Android 8-Update, was natürlich eigentlich für die Nachhaltigkeit der sinnvoll wäre,
auf jeden Fall,
wird immer schwieriger, dann überhaupt das zu bringen, weil auch dann Google sehr viel intern verändert und dann brauchst du wieder entsprechende Anpassungen der Software und der Treiber und das ist enorm schwer. Und vor allem mit so wenig Mann, wie die haben. Die haben halt 60 Mitarbeiter oder so. Das heißt, sie sind sogar auf die Community angewiesen, damit die auch weiterentwickelt. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und Fairphone sind halt die einzigen, die halt auch sehr transparent darüber erzählen und sagen, okay, hier sind die Probleme. Wir wissen genau, wir hättet gerne ein Android 8 Update, klar, aber wir müssen erstmal ein Android 7 Update machen und dann müssen wir mal schauen, ob das dann weitergeht. Sicherheitsupdate ist kein Problem, solange Google das unterstützt, aber neue Major Android Version, sehr, sehr problematisch.
Ja.
Genauso mit der Hardware. Die haben auch gesagt, ja klar, ein neuer Prozessor könnte man schon machen, Aber im Endeffekt musst du da ein neues Smartphone entwickeln. Du kannst jetzt nicht einfach die alten Komponenten mit einem neuen Prozessor weiterverwenden.
Ja.
Du müsstest eine komplette neue Platine entwickeln und dann hast du dann im Endeffekt ein neues Smartphone.
Also im Endeffekt ist das alles nicht darauf ausgelegt, als wir lange benutzt werden. Da muss man auch halt immer sagen, ne, da sind wir auch irgendwie dran schuld mit unserem Konsumverhalten. Also das ist halt die Angebot und Nachfrage. Also solange halt niemand verlangt, halt sein Smartphone 5 Jahre zu benutzen, wird das auch niemand
großartig produzieren. Wie lange zu benutzen?
Bitte?
Wie lange zu benutzen?
Ne, 5 Jahre oder
so. 5 Jahre, okay. Ja. Überlegst, 10 Jahre so ungefähr ist jetzt das Smartphone relevant. 5 Jahre wäre jetzt, kommt uns sehr kurz vor eigentlich, aber 5 Jahre Smartphone, ne, da ist schon sehr, sehr viel passiert.
Aber ich glaube, jetzt ist eine Zeit, wo das, also ich meine, ich denke, wir sind, also bei den Kameras sind wir jetzt auch technisch am Ende der Fahnenstange, weil der Abstand zwischen Sensor und ja gut, aber wir haben ja gesehen, zwischen S8 und S7 gab es keine großen Unterschiede.
Genau.
Das heißt, jetzt haben wir wirklich einen Punkt erreicht, wo man ruhigen Gewissens auch als Technikfreak ein Handy 2-3 Jahre benutzen kann. Weil das war ja vorher so, vor 3-4 Jahren, da waren ja die Sprünge so riesig,
das stimmt,
dass der Kram nicht mehr lief.
Wobei, ich halte die Kamera für ein schlechtes Beispiel, weil das gerade ein Bauteil ist, wo man als Benutzer noch Wünsche hat, was zu verbessern.
Also, absolut,
du brauchst halt immer noch deine Kamera, weil du halt kein ordentliches Zoom-Objekt hast, weil der Kontrast nicht so hoch ist, weil du in der Dunkelheit nicht ordentlich funktionieren kannst. Und da sind andere Bauteile, sind da ein besseres Beispiel, also das Display oder der Prozessor. Mhm. Wenn du halt irgendwie ein ordentliches OLED mit Full HD oder mehr hast, sogar, dann brauchst du erstmal nichts anderes.
Die sind 700 also was mich triggert, also was mich dazu veranlassen würde, mir ein neues Handy zu kaufen, ist mehr Akkulaufzeit und eine bessere Kamera. Also ich habe nie Probleme damit, dass mein Handy in den letzten Jahren keine Probleme damit gehabt, dass es zu langsam war. Ich habe genug Speicherplatz, das ist alles kein Problem.
Aber das siehst du ja auch auf der Messe jetzt so ein bisschen. Natürlich gibt es neue Smartphones, aber die spielen längst nicht mehr so die Hauptrolle wie vor 2 Jahren oder 3 Jahren, wo man gedacht hat, oh, da kommen ja so viele tolle Smartphones, so viel ist passiert.
Die Innovationen kommen halt nicht mehr. Deswegen warten wir auch alle aufs iPhone 8. Ich glaube nicht richtig dran, dass das was Fantastisches wird.
Ja, genau. Aber es ist so ein...
Deswegen haben wir die Hoffnung.
Natürlich interessant, das jetzt ein bisschen nachhaltiger zu machen, das Ganze auch ein bisschen wertiger zu machen, dass man eben sagt, okay, wenn ich in 5 Jahren das benutzen will, dann muss ich den Akku austauschen können, weil sonst ist der Akku halt tot. Und sowas wird halt immer wichtiger.
Dann können die Hersteller halt auch 1.000 Euro und mehr verlangen.
Ja, natürlich.
Was gerade halt im Kommen ist.
Was kostet denn das Fairphone 2?
Das kostet noch immer so um die 500 Euro, ein bisschen drunter. Mhm. Es ist auch schlecht lieferbar, weil die haben keine Lagerhaltung, weil sie halt immer quasi auf Bestellung... Genau, die müssen halt auf Bestellung arbeiten, weil die müssen erstmal die ganzen Materialien haben. Die Menge ist sehr klein, das heißt, man muss immer warten, bis das Gerät da ist. Ne? Also das ist schon ein Liebhaberprojekt. Das ist nicht so ein Gerät, was man sich mal nebenher kauft. Interessanterweise in Deutschland, der größte Markt ist Deutschland für das Fairphone und gerade Berlin ist da hat es sich am meisten verkauft.
Die Öko-Hipster kaufen alle das Fairphone.
Aber es ist eine Lebenseinstellung ein bisschen schon mit dem Fairphone.
Ja.
Von daher,
wie teuer ist denn das Kameramodul?
Das kostet 40 Euro.
Ach, das geht
ist relativ günstig. Und du hast halt 2 Module, einmal das für hinten, einmal für vorne. Das kriegst dann auch einzeln gekauft. Wenn du also das vordere Modul nicht austauschen willst, kriegst du auch einzeln das kleine Modul.
Jetzt das Fairphone 2 kaufe, ist da dann schon das neue Kameramodul drin?
Derzeit noch nicht, aber das kommt jetzt so langsam, werden die dann auch die neuen Module drin sein. Cool. Weil es lohnt sich nicht mehr, die alten Sachen herzustellen. Ist halt einfach dann ausgelaufen. Der Hersteller kriegt das nicht mehr raus.
Cool, Alex, vielen Dank.
Okay. Ja, sehr gerne.
Ich glaube, wir sind dann auch so langsam Ende. Wir haben das Publikum jetzt so fast weggelangweilt. Ne, ein paar sind noch da.
Eigentlich brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr auf die Messe, wenn wir nicht
sehen. Genau, wir haben alles geklärt hier.
Ja, also schön, dass ihr zugehört habt, zugeschaut und auch schön, dass ihr hier an Stand gekommen seid. Bewertet uns auf iTunes, auf YouTube, schreibt uns Kommentare, schreibt uns an uplink@ct.de uplink@ct.de und kommt vor allem zu uns an Stand in Halle 17 auf der IFA in Berlin. Da haben wir eine schöne VR-Experience aufgebaut. Ja. Das ist wirklich Mixed Reality, weil man ist in einem Fahrstuhl und kann wirklich die Wände anfassen. Die sind genauso wie in VR.
Also wer das genau wissen will, wissen will, warum wir jetzt über Mixed und VR und AR sprechen und warum das offensichtlich ein Thema ist, diese Begrifflichkeiten, kann nochmal in deinen Artikel reinklicken auf Heise Online.
Artikel oder wir haben auch noch ein Video gemacht hier, wo wir darüber reden.
Wer keinen Bock auf Lesen hat.
Genau, also Heise, wie heißt das dann? Heise Show mit Volker.
Stimmt,
über
die Heise
VR.
Show.
Genau. Und Schizikowski, würde ich sagen.
Ja, nächstes Mal wieder im Studio, ne?
Auf jeden Fall.
Alles klar.
Bis bald. Ciao.